Du möchtest wissen, wie du Engineer für dein Unternehmen kannst gewinnen kannst, ohne Monate oder Jahre auf die richtigen Kandidatinnen oder Kandidaten zu warten, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Ja, und in dem ersten Teil dieser Doppelfolge zum Thema Recruiting von Ingenieuren habe ich mit dem Daniel Löhr darüber geredet, warum es eben so schwierig ist, gute Ingenieure zu finden. Dabei wollte ich von ihm wissen, was so die häufigsten Fehler von Unternehmen sind, wenn es um das Thema Recruiting von Ingenieuren geht. Und was er dabei gesagt hat, hat sogar mich überrascht. Jetzt wünsche ich dir gute Erkenntnis für dein Recruiting von Ingenieuren und Techniker. Und falls du mich dabei möchtest unterstützen, den Podcast noch wertvoller zu machen, dann abonniere doch Jobs Recruiting Show auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Das hilft mir extrem, dir zukünftig noch mehr Tipps, Tricks und Wissen mit auf den Weg zu geben, um genau die Menschen für dein Unternehmen zu finden, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Mein heutiger Gast ist bereits seit über 50 Jahren als Personalexperte tätig, unter anderem auch in technischen Berufen. Daneben engagiert er sich stark für den Beruf der Ingenieurinnen und Ingenieure, unter anderem mit dem Engineers Day. Wie sich das Image der Ingenieurinnen und Ingenieure unserer Gesellschaft verändert hat, warum viele Unternehmen heute Mühe haben, eben solche Ingenieurinnen und Ingenieure zu finden und was die Unternehmen vielleicht anders machen könnten, damit es besser funktioniert. Genau über diese Themen möchte ich heute mit ihm reden. Und damit ganz herzlich willkommen im Podcast, Daniel Löhr.
Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung, Raphael.
Hey Daniel, zum Einstieg stell dich doch mal vor, was machst du beruflich?
Also, ich muss noch schnell korrigieren, ich bin nicht 50 Jahre in der Personalrekrutierung, sondern 15 Jahre, aber vielleicht habe ich das einfach falsch verstanden. Ja, mein Name ist Daniel Löhr, ich bin Jahrgang 62 und beruflich bin ich in der Personalrekrutierung, das hast du ja vorhin gesagt. Ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne sich vernetzen tut und auch sehr gerne den Leuten etwas Positives zurückgibt.
Jetzt ist es ja so, dass du auch einen spannenden Werdegang hast, nicht immer schon in der Personalrekrutierung unterwegs gewesen bist, sondern auch ja, ein Berufsleben gehabt hast quasi vor der Dienstleistung oder der Rekrutierungsdienstleistung. Wie bist du von deinem früheren beruflichen Werdegang in die Rekrutierung gekommen?
Also einerseits habe ich immer schon ein gutes Gefühl gehabt für Personen, die nicht einen typischen Lebenslauf haben. Ich habe teilweise auch solche Leute eingestellt und ich habe auch solchen Leuten einfach so unvoreingenommen auch zu stellen, verholfen. Und im 2009 war es eine relativ schwierige Wirtschaftslage gewesen. Und dann habe ich meine Stelle verloren als Geschäftsführer. Und dann habe ich gedacht, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um da einsteigen. Es war aber auch so gewesen, ich habe sehr viele Anfragen in dem Moment bekommen von Personalberatungsfirmen, die gerne hätten wollen, dass ich zu ihnen komme.
Jetzt, wenn ich deinen Werdegang richtig studiert habe, du bist ja nicht gerade nach 2009 selbstständig gestartet, sondern bist quasi in eine Anstellung gegangen in der Personalrekrutierung oder Personaldienstleistung. Wie hat das geklappt oder was hat dich am Schluss nachher dich dazu bewogen, die E-Selection, also die DLS-Selektion zu gründen und dich doch fast 13 Jahre in der Anstellung selbstständig zu machen?
Also eben im 2009, wo ich vor der Herausforderung gestanden bin, mich neu zu orientieren, wo ich dann im Personalberater bin, ich habe null Ahnung gehabt, wie ich das machen soll und was ich dort machen soll und ob ich überhaupt Erfolg habe. Also von dem her war es gut gewesen, dass ich mich anstellen lassen habe, um auch das auszuprobieren und man hatte ja eine gewisse Sicherheit gehabt. Ja, und dann habe ich nach 13 Jahren gemerkt, also ich habe es schon vorne gemerkt, dass es sehr gut funktioniert, dass ich wirklich Erfolg habe. Aber die Selbstständigkeit hat mir so ein bisschen aus Bequemlichkeit ein bisschen rausgeschoben, bis dann die Entscheidung Moment gekommen ist, wo nämlich die Nachfolgeplanung in dieser Firma, wo ich vorne war, unklar war. Unklar heisst, wir haben eigentlich nicht gewusst, wie die Firma weitergeht. Und dann haben wir ein Angebot gemacht. Wir wollten die Firma kaufen. Wir waren das Zweite hier. Und das hat dann nicht geklappt. Wie es so ist, wenn man sich über den Preis nicht findet, dann muss man irgendeine andere Lösung suchen. Und für uns ist nicht in Frage gekommen, zu bleiben. Sondern wir haben dann gesagt, okay, wir wollen noch ein paar Jahre weiterarbeiten. Eben, wenn man schon 62 ist, tut man nicht in etwas investieren, wo man nicht selber mitnehmen kann. Und darum haben wir uns dann entschieden, die Firma zu gründen, eSelection AG.
Spannend, vor allem finde ich es mega interessant, an dir jetzt hier wirklich zu nahe treten. Im Alter, wo sich viele mit der Pensionierung befassen, oder? Hast du gedacht, oder sind ihr noch einmal den Weg gegangen? Aber vorher, bevor dass ihr mit der Selbstständigkeit gestartet sind, hast du ja auch schon andere Projekte am Laufen gehabt. Aber ich habe es einleitend gesagt, der Engineers Day. Wie ist es zu deren Idee kommt und vor allem, was ist nachher dann auch der Kontext zu der E-Selection?
Genau, also auch der Christian Vils spielt auch dort eine Rolle. Der Christian Vils ist ein Mitgründer von der eSelection. Und wir haben vorhin schon zusammengearbeitet. Er war Geschäftsführer gewesen von der anderen Firma. Und wir haben irgendwie immer guten Draht gehabt zueinander. Wir sind auch sehr engagiert bei Swiss Engineering gemeinsam. Und dann sind wir an der Kaffeemaschine gestanden. Und beide, lustigerweise, haben beide für sich die Idee gehabt, es gibt keinen Tag der Ingenieure, aber den müssen wir gründen. Unbedingt. Das ist wirklich eine Idee gewesen, wo wir gesagt haben, weil es nicht gibt, müssen wir es erst recht machen. Und dann haben wir an der Kaffeemaschine entschieden, dass wir es machen. Und haben dann auch dort eine Firma gegründet, wo wir haben können, den Engineers Day in einer Plattform einbinden. Und dann so haben wir angefangen, das Zweite. Das war im 18. gewesen, einfach, dass man ein bisschen sieht. 09 in die Rekrutierung, im 18. haben wir den Engineers Day gegründet. Und im 23. sind wir nachher in die Selbstständigkeit mit der eSelection AG.
Ja. Eben, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, deinen Werdegang. Eben, du kommst ursprünglich auch so ein bisschen aus dem Ingenieurwesen, oder kommst du ursprünglich aus dem Ingenieurwesen, mit dem auch beeindruckenden Werdegang, den du hingelegt hast, bis zu einer Geschäftsführung. Du hast jetzt in dieser Zeit natürlich auch immer Kontakt gehabt zum Beruf der Ingenieur, zu der Ingenieurbranche. Das ist natürlich vielschichtig. Man kann nicht sagen, es gibt den Ingenieur. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt, oder wenn du jetzt auf deine berufliche Karriere zurückschaust oder auf deine Zeit zurückschaust, was würdest du sagen, wie hat sich der Fachkräftemangel über die Zeit im Bereich Ingenieurwesen entwickelt?
Ja, eigentlich entwickelt heisst, es ist eigentlich immer ähnlich gewesen. Also ich mag mich erinnern, als ich noch als Ingenieur gearbeitet habe, haben wir auch immer Herausforderungen gehabt, um Fachkräfte zu finden. Ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet, da war es vor allem Zeichnerleistungen. Wir haben, das ist jetzt etwa 25 oder 30 Jahre her, wir haben Zeichnerleistungen schon auf Indien ausgelagert gehabt. Also aufgrund von dem Fachkräftemangel auch bei den Technikern und Zeichnern. Und wenn wir jetzt heute anschauen, das ganze Umfeld ist eigentlich noch komplexer geworden. Wir haben viel mehr also Fachdisziplinen. Als ich noch Bauingenieur studiert habe, da hat es ein Studium gegeben und dann hat man alles gehabt. Man hat nicht alles können, aber man hat alles gehabt und man konnte von dort aus weitergehen. Und eben heute wird sehr, sehr viel Spezialistentum gefördert. Und ich glaube, das hat eben auch noch einen Einfluss, dass es immer mehr Mangel gibt, weil man das Spezialistentum fördert. Ich persönlich finde das nicht so gut. Ich finde, man sollte wieder zurückgehen, dass man die Mehrheit der Ingenieure jetzt in der Hauptdisziplin Elektromaschinenbau, Bau, sollte man ein gemeinsames Grundstudium machen, wo man relativ lang dann alle zusammenhalten. Und eben, es hat sich eigentlich noch verstärkt. Aber wie es so ist, viele Sachen sind hausgemacht. Und ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man da draus raus?
Aber du hast gesagt, eine Ursache dafür ist, dass die Spezialisierung gibt, dass es eben ja, eigentlich immer mehr Unterdisziplinen gibt. Ich Oh, das auch schon so erfahren. Jetzt bei den Bauingenieuren spezifisch, da gibt es ja allein dort schon zwei oder drei unterschiedliche Studiengänge, die man machen kann. Siehst du noch andere Hauptursachen oder Ursachen für den Engpass an Fachkräften jetzt, neben dem hausgemachten Spezialistentum?
Ja, der andere Engpass ist natürlich die Erwartung von den Büros, von den Firmen, dass sie erwarten, dass man eine pfannenfertige Person bekommt, die alles kann und alles schon gemacht hat. Und das ist, finde ich, der zweite Ansatz, wo man daran arbeiten muss. Also erstens nochmal, ich muss nochmal zurückgehen, ein Ingenieur ist es so grundsätzlich so ausgebildet, dass er sich alles kann aneignen kann. Ich traue mir heute auch sehr viel zu, aufgrund von meinem Studium. Also ich arbeite heute nicht mehr als Ingenieur, aber ich bin heute mit sehr vielen Sachen konfrontiert, wo ich mir muss Gedanken machen muss, was ist die Grundlage, wie gehe ich da daran und wie tue ich es lösen. Und ich glaube, das ist ja die grosse Kunst, dass man eben bei den Ingenieuren das zulässt, dass man ihnen eine Aufgabe gibt oder eben ihnen sagt, schau, wir suchen eine Person, die das und das kann. Und dann muss man miteinander überlegen, wie lange geht es, bis die Person das wirklich dann kann. Weil Grundvoraussetzungen wären da. Ich glaube, wir haben genug, also viele Ingenieure. Wir haben auch viele Ingenieure, die auf Stellensuche sind. Und darum eben, ich glaube, es ist so ein bisschen von beiden Seiten dran angehen, wie können wir gemeinsam die Zukunft gestalten? Arbeitgeber, Arbeitnehmer.
Wenn wir noch schnell bei den Arbeitgebern bleiben, der Mangel führt natürlich zu einem gewissen Unbehagen, zu einer gewissen Unzufriedenheit bei den Arbeitgebern, bei den Unternehmungen. Du hast eine Folge davon selber schon angesprochen, aber dass ihr gewisse Dienstleistungen ausgelagert habt nach Indien, nach Zeichnerdienstleistungen, jetzt in dem konkreten Fall. Was für Herausforderungen entstehen sonst noch bei Unternehmungen, wenn sie ihre Stellen nicht können besetzen können?
Also das Problem ist natürlich, dass die anderen Mitarbeitenden, die im Betrieb sind, überlastet sind und dann vielleicht irgendwo mal kollabieren. Das hört man auch wieder viel. Ich habe jetzt gerade heute mit jemandem geredet, ein toller, gut ausgebildeter Ingenieur, der hat jetzt 3 Monate Auszeit gemacht, weil er gesagt hat, er hat den Druck nicht mehr ausgehalten. Also Druck nicht nur von der Verantwortung, sondern auch von der Arbeitslast. Und er wird jetzt, das hat er mir gesagt, er wird nicht mehr als Projektleiter schaffen für die nächste Zeit, sondern als Projektingenieur. Also man muss sich wirklich bewusst werden als Firma, was kann man und will man den Mitarbeitern zumuten und wo muss eben die Firma einen Beitrag leisten, um die Leute richtig einweisen, anweisen und entwickeln. Also ich meine, wir sind früher in eiskaltes Wasser gerührt worden, aber ich glaube, also ich weiß es noch, wir haben sicher genug erfahrene Leute, die wir haben können fragen können und die sind auch bereit gewesen, um uns zu unterstützen. Aber wenn man das nicht hat, glaube ich, macht man den Beruf kaputt. Dann tut man die Leute abschrecken und die gehen in alle anderen Disziplinen einfach nicht mehr in das harte, schöne und herausfordernde Ingenieurwesen.
Jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, eben, was kannst du anders machen, grundsätzlich als Unternehmung und als übergeordnete Gesellschaft, wenn du eben die Ingenieure willst behalten. Wenn wir jetzt uns die Sicht von der Rekrutierung selber noch einmal anschauen, was ist das Gefühl, wo scheitert es bei den einzelnen Unternehmen regelmäßig, dass sie eben die Stellen nicht können besetzen können?
Also, ich meine, rekrutieren, das weißt du selber, ist ein Knochenjob. Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man muss wirklich Zeit haben muss. Wenn man eine Stelle will besetzen will, muss man sich Zeit nehmen. Man muss auch die Stelle richtig beschreiben. Man sollte sie nicht überbeschreiben, aber auch nicht unterbeschreiben. Es braucht so ein gesundes Mittelmaß. Ja, und dann muss man auch schnell sein und man muss den Leuten auch Feedback geben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, in der Bauindustrie, wenn du ein Haus baust, machst ja du auch nicht alles selber und suchst halt dort auch deine Spezialisten, um einen Spezialist zu suchen. Also ich glaube, die Firmen können gar nicht viel anders machen. Sie sind wahrscheinlich mit der Disziplin, wie sie heute gemacht wird als Rekrutierung, auch ein bisschen überfordert mit den neuen Tools und so weiter. Also ich empfehle jeder Firma, wo wirklich Leute sucht und sie weiß, dass sie es nicht so findet, sofort oder frühzeitig mit einem Personalberater in Kontakt treten und mal so eine Art Suchstrategie zu entwickeln. Und eben, ich meine, anders machen. Es gibt heute so viel so auf den sozialen Medien, wie toll das in diesen Firmen ist, wenn man dort arbeiten kann. Man sieht die Leute dauernd am Festen, an Firmenausflügen und auf jedem Tisch hat es irgendwelche Früchte und Äpfel und und. Also ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo man den Leuten so ein bisschen Wohlfühl-Oase suggeriert in der Rekrutierung, sondern eben, man muss knallhart sagen, was man braucht, nicht zu viel und nicht zu wenig und dann mit Spezialisten arbeiten. Also ich denke, das hilft schon.
Was hast du das Gefühl heute? Du hast es schön angesprochen. Ich finde es etwas, was ich auch wahrnehme. Man darf den Job nicht unterbeschreiben, man darf ihn nicht, also, ja, man darf ihn nicht überbeschreiben, man darf es auch nicht unglaubwürdig verkaufen nach außen. Was ist Ingenieure und Ingenieurinnen heute eben bei der Wahl von einem Arbeitgeber wirklich wichtig? Auf was lohnt es sich auch, ja, als Arbeitgeber einen gewissen Fokus zu legen, wenn man jetzt über Anstellungsbedingungen beispielsweise sich Gedanken macht?
Ich tue jetzt dieser Frage ein bisschen ausweichen. Also ich könnte es jetzt mal ein bisschen direkt besprechen. Das eine ist ein tolles Klima, dann tolle Projekte und und. Also da, von dem reden ja viele Hochschulabgänger auch. Ich empfehle da auch den Hochschulabgängern, dass sie wirklich zuerst sollen viel lernen. Also zuerst sollen sie lernen, ihren Job richtig machen. Natürlich, eben das Umfeld ist wichtig, Projekte sind wichtig, aber ich meine, irgendwann kommt der Moment, wo man das nicht mehr bekommt. Dann muss man einfach schaffen, wenn man will Geld verdienen, muss man auch einen Input geben, damit die Firma Geld verdienen kann. Und eben die Realität holt eben so ein bisschen den Wunsch eben ein. Das ist mit allem so. Wir wünschen uns alles, wir wünschen uns CO2-Neutralität, wir wünschen uns dieses und jenes, aber irgendwo ist die Realität das, was wir ins Auge fassen müssen. Und dann muss auch ein Mitarbeiter mal verstehen, wenn es nicht immer alles so rund läuft und wenn er nicht nur die schönsten oder sie nicht nur die schönsten Projekte bekommt. Man muss, glaube ich, eben die Realität aufzeigen. Ein Geschäft ist ein Geschäft und mit einem Geschäft muss man Geld verdienen. Ja, ich finde, dort müssen wir vielleicht ein bisschen mehr aufzeigen, was ist eigentlich eine Unternehmung und was ist der Erfolg von der Unternehmung, was unterscheidet die Unternehmung von einer anderen Unternehmung. Und dort soll sich dann der Mitarbeiter identifizieren, auch mit einer gewissen Philosophie, was die Firma für Wert und Ziel hat. Und es können nicht alle Firmen den gleichen Wert und Ziel haben. Das wäre auch nicht gut, weil es sind auch nicht alle Menschen gleich.
Ich
Ein bisschen
glaube,
allgemeine Antwort, ja, sorry.
ja, nein, ich glaube, ist schon ein wichtiger Punkt, oder? Das ist so, dass ja, das stiert ein bisschen der Generation Z, oder? So ein bisschen die Wohlfühloase und fordert alles. Aber ich glaube schon auch, zumindest kann ich es aus meiner Erfahrung so beurteilen. Irgendwie so der ganze betriebswirtschaftliche Aspekt kommt schon bis weit, weit, weit in dein Berufsleben als Ingenieur eigentlich gar nicht so wirklich mit über. Es geht immer um Projekte, ums Fachliche und die ganze Thematik, aber ja, was am Schluss das Geld bringt und dass man eben auch das Geld verdienen, dass man es auszahlen kann, das ja, wird einem manchmal ein bisschen zu wenig mit auf den Weg geben in diesem Kontext. Jetzt hast du gesagt, in unserem Vorgespräch, eben, dass du auch oftmals Menschen Chancen gibst, wo nicht 100% ins Profil passen. Das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was du vorher erwähnt hast, eben, dass viele Unternehmen den perfekt ausgebildeten Ingenieur, die perfekt ausgebildete Ingenieurin suchen, wo sie gerade sofort einsetzen können. Was braucht es deiner Meinung nach, dass es eben auch funktioniert, von Seite Kandidat, Kandidatin, aber auch von Seite Unternehmung, wenn man jetzt jemandem so eine Chance möchte geben?
Also eben der Wille von der Kandidatin und dem Kandidat, dass sie sich möchte einsetzen und dass sie etwas lernen will, das ist wichtig. Dass man nicht einfach nur dorthin geht und sagt, es gibt eh genug Nachfrage und ich gehe mal los und der, der mir dann eben den schönsten Blumenstrauß auf den Tisch stellt, jetzt bildlich gesagt, dem gehe ich arbeiten. Also man muss wirklich als Kandidat muss man auch die Motivation mitbringen, das Feuer für eine Firma und eine Aufgabe. Dann sollte man sich als Kandidatin und Kandidat auch schon Gedanken über die Zukunft machen. mit dieser abgedroschenen Frage, was machst du in 5 oder 10 Jahren, ist eigentlich nicht, man muss das nicht so strikt sehen, aber man muss einfach, eine Person, bin ich der Meinung, muss schon einen Zukunftsplan haben. Jetzt können wir noch ein bisschen weitergehen, aber einfach, man muss wissen, was man will. Ah, Kandidatin, Kandidat. Jetzt, die Firmen müssen eben, und das Umgekehrte, müssen Bereitschaft haben, wenn jemand nicht genau passt, das miteinander zu erkennen und dann miteinander ein Agreement abmachen. Wir bringen dich dorthin, sofern du dich anstrengst, dich einbringst und natürlich mit einer gewissen Verbindlichkeit, dass du dann nicht gerade wieder gehst, wenn wir dich dann auf einem gewissen Niveau haben. Und das ist ja dann die grosse Herausforderung von einer Firma, weil das geht auch Richtung Investition, dass man da wie einen gemeinsamen Nenner findet, um sich gegenseitig zu stützen und zu entwickeln. Und vielleicht noch schnell als Ergänzung. Ich habe damals, als ich noch Leute eingestellt habe, habe ich eigentlich wirklich mit den Menschen, wo mir irgendwie beide haben gedacht, ja, das ist noch schwierig, dass man da das Profil erfüllt. Und dann haben wir gesagt, ja, und das sind eigentlich immer die Besten geworden. Also die haben sich nachher erkenntlich gezeigt, sind dankbar gewesen. Wenn ich die heute irgendwo noch treffe, das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man zusammen sagen kann, hey, weißt du noch, wir sind so ein bisschen am Tisch gesessen, haben gedacht, ja, das passt ja gar nicht oder da fehlt noch einiges, haben es gewagt und nachher, was daraus geworden ist, wenn man da zurückschauen kann, das ist eigentlich wirklich das Beste, was man erleben kann.
Jetzt, du hast einen Punkt angesprochen, der wahrscheinlich gerade auf Seite Unternehmen immer wieder aufpoppt, wo immer wieder aufkommt, das Thema Unsicherheit. Hey, schau, jetzt investiere ich jemanden und was macht er, mache ich, wenn ich noch in 3 Jahren dort habe und in 4 Jahren oder in 3,5 Jahren kündigt er? Was gibst du den Unternehmen mit, das Risiko trotzdem einzugehen?
Genau, es gibt ja immer noch das Leben nach einer Kündigung. Jetzt gehen wir mal davon aus, es kommt, fängt jemand an, man hilft dieser Person und sie wird wirklich super gut. Und jetzt kommt halt das Problem, ich kann ihr nachher nicht etwas bieten, wo dann ihrem Entwicklungspotenzial entspricht. Das kann ja auch passieren. Entweder man schafft das Umfeld, wo man dann das Entwicklungspotenzial, wo nachher entsteht, kann erfüllen, oder man unterstützt die Person auch auf dem Weg nach außen, weil es gibt ja immer eine Möglichkeit, dass die Person wiederkommt. Also wenn sie jetzt irgendeinen Weg geht, der dann vielleicht nicht so zum Profil von der Firma passt. Aber sie können auf Kundenseite gehen. Also erstens mal können sie nach einem Besteller sein, einem Beeinflusser. Oder es könnte eine Person sein, die später wieder zurückkommt in einer wichtigen Führungsposition. Also ich meine, man darf nicht immer nur, nicht, also der Punkt ist, man schaut immer die Vergangenheit an bei einem CV. Und nachher schaut man auch nur die Gegenwart an, wenn jemand austritt. Nein, man muss immer in die Zukunft schauen. Wo haben wir einen gemeinsamen Weg in der Zukunft? Und das hilft auch, ein Risiko einzugehen. Das ist eigentlich mein Ansatz.
Vorhin, du hast es noch angesprochen gehabt, eben, was machst du, wenn du so Unternehmen keine Leute findest? Halt Unterstützung von einem Personaldienstleister. Was hast du das Gefühl aus deiner Erfahrung oder was ist deine Meinung? Was musst du aber als Unternehmen mit auf den Weg bringen? Oder wie sollte auch dein Rekrutierungsprozess aussehen? Was ist wichtig, ob du mit oder ohne Unterstützung schaffst, dass du trotzdem wirklich gute Leute für dich kannst finden?
Ja, eben, du musst dich auch hinterfragen, was du musst bieten an einen Mitarbeitenden, der zu dir kommt, wie viel Unterstützung dass du musst geben. Du kannst nicht jemanden reinnehmen und dann sagen, die muss gerade von Anfang an laufen. Ich glaube, so der Begleitungswille muss da sein. Und ich habe mal einen, ich schreibe ja jeden Monat einen Artikel und einer von meinen Artikeln ist mal gewesen, auch ein Chef braucht einen Chef. Und wenn du eine Person einstellst in eine Führungsrolle, du musst die Person auch begleiten, du musst die abholen, musst sie unterstützen und sie muss können fragen und sie muss auch können Schwächen haben. Das ist eigentlich alles. Ich meine, bei einem Kind weiß man ja auch, ein Kind kann irgendwann mal alles, aber bis dorthin muss man einem Kind auch helfen. Und das ist auch bei der Rekrutierung. Wir haben jetzt jemanden eingestellt bei uns, die Person hat noch nie rekrutiert und jetzt, was machen wir? Wir helfen ihr. Die Person ist so motiviert, dass es sich lohnt, den Input zu geben. Und wenn die Person irgendwann wieder austreten, dann muss ich mich persönlich an die Nase nehmen. Dann habe ich etwas falsch gemacht. Jetzt in dem Kontext, wie wir jetzt arbeiten. Also eben, jede Firma muss sich bewusst sein, man kommt nicht die Personen über, die man wünscht, sondern die, die es hat und die, die man verdient. Und wenn man Leute entwickelt, dann hat man wirklich nachher auch ein Resultat, das einem Freude macht.
Jetzt, in dieser Thematik ist ja immer so ein bisschen, ich meine, jemanden einstellen und entwickeln, das ist mal noch das eine. Zu dem kann man sich bereit erklären. Und dann ist auf der anderen Seite ja auch immer auf Sicht Kandidatin oder Kandidatin so ein bisschen die Lohnerwartung, oder? Das muss sich ja dann irgendwo durch auch anpassen. Was gibst du da Unternehmen mit für einen Tipp auf den Weg? Oder auch den Kandidatinnen und Kandidaten, dass irgendwo durch ein realistisches Match geht?
Jawohl, also bei den Kandidatinnen und Kandidaten erwarte ich immer, dass sie sagen, was sie erwartet, oder? Also ich möchte eigentlich von ihnen so wie eine Spiegelung von ihren Fähigkeiten und auch Spiegelung von der Einschätzung für den Job, den sie machen. Und dann gibt es über die, dass die viel zu viel sagen. Es gibt auch solche, die zu wenig sagen. Und es ist natürlich klar, man muss von beiden Seiten dann irgendwo die Realität erklären. So, und jetzt hat man aber nachher eine Zahl und ich finde, in einer Rekrutierung muss eine Person mit einer Zahl kommen und nicht mit einem Range. Also dann, aber wichtig ist, eine Zahl zu haben. Klar, dann gibt es immer noch die Floskeln je nach Gesamtpaket und jetzt kommt meine Hauptfloskel, wo ich sage, je nach Entwicklungsmöglichkeit. Also, eine Kandidatin und ein Kandidat sollte immer mit dem Ansatz in die Verhandlung gehen, dass es eben auch eine Zukunft gibt. Sind wir wieder im gleichen Thema. Und einen Lohn kann man ja von Anfang an nicht genau definieren, weil man weiß ja nicht, was die Person mitbringt. Man kann ein schönes Dossier haben, man kann schön schnorren, man kann sich gut verkaufen, aber das ist der falsche Ansatz. Man muss eigentlich darüber reden, dass man irgendwo mal anfängt und dann miteinander die Zukunft gestaltet. Und jetzt komme ich vom Arbeitgeber her. Der Arbeitgeber soll auch dort eine gewisse Flexibilität zeigen. Selbstverständlich hat man irgendwo eine Vorstellung, was man möchte zahlen möchte. Aber wenn jetzt ein Kandidat mehr möchte und man kann weniger zahlen oder man stellt sich vor, weniger zu zahlen, dann sollte man dort auch über die Leistungsorientierung, und das ist ein ganz wichtiges Wort, geht nämlich wieder in die Betriebswirtschaft, dass man über die Leistungsorientierung halt dann miteinander ein Paket formuliert, wo eben auch einen Leistungsanteil hat. So, und jetzt sollte man das Vertrauen so streuen gegenüber dem Kandidaten, dass er etwas akzeptiert, wo vielleicht ihm nicht am Anfang zu tief vorkommt, aber mit der Möglichkeit, um nachher dort hinzukommen, wo die Person sich vorgestellt hat, dass man da eine transparente Lösung findet. Und dann, glaube ich, sind beide Seiten zufrieden. Und, dazu noch das und man sollte nicht jemanden, der viel will verdienen, per se gerade als schlecht darstellen, sondern das ist eine Person, die einem auch wieder eine Chance gibt in einer Firma. Weil wenn jemand viel verdienen will, kann man ihr auch Aufgaben geben, wo sie für die Firma dann sollte können mehr verdienen können. Also für die Firma, dann für sich persönlich.
Ich glaube, kritisch wird es wahrscheinlich wirklich, wenn es dann auseinandergeht, oder was du als Person, als Mitarbeiter kannst leisten und was sind deine Erwartungshaltungen ans Gehalt oder was willst du verdienen. Wenn es dort zu krasse Diskrepanz gibt, dann wird es wahrscheinlich wirklich aus Unternehmenssicht problematisch. Du hast angesprochen, noch ein Punkt, der mich noch interessiert, und zwar der Zeithorizont für so eine Rekrutierung, eben gerade für im Ingenieurwesen. Was hast du das Gefühl? Was ist schwierig, da einen Wert anzugeben? Ich weiß es selber. Aber mit welchem Zeithorizont musst du rechnen, wenn jetzt ein Projektleiter willst rekrutieren im Bau?
Ja, wenn du wirklich die Person willst, die du dir vorstellst, und die kommst du ja eh nicht über. Aber du fängst ja, also der Kunde fängt immer mit dem Maximum an, dann geht man in den Markt rein, dann fängt man an zu suchen. Du, jetzt als konkrete Zahl, ich würde jetzt mal ganz sagen, ein bisschen überhöht, du musst ein Jahr rechnen. Und jetzt kann es sein, dass es du vielleicht schon in 3 oder 6 Monaten geschafft hast. Aber mit dem darfst du nicht rechnen. Du musst rechtzeitig Und du musst mit Erwartung hineingehen, dass es ein Jahr gehen kann. Natürlich ist das eine unglaublich hohe Zahl, aber das kann zur Realität werden. Und darum sage ich, der Arbeitgeber muss sich immer rechtzeitig damit befassen, wenn eine Person erstens durch Pensionierung austritt oder aber auch, es kann immer irgendwo eine Person ausfallen. Und dann musst du schon irgendwo mit jemandem zusammenarbeiten können, der dich kennt, wo du Vertrauen hast, wo weiß, was für Skills das die Firma schaut. Vielleicht hat es dann jemand schon auf dem Markt, wo man schon hat. Also das heißt, ihr oder mir haben halt vielleicht schon jemanden, der passen könnte, aber das ist alles mit Zufall, mit großem Zufall verbunden.
Und die Zeit hört, ich meine, ein Jahr, wenn du schaust, wenn du Anfang von der Rekrutierung stehst, kann verdammt lang sein, wenn der Druck genug hoch ist. Senken, so wie ich dich verstanden habe, kannst du das vor allem in dem, dass du sagst, gut, also es muss halt nicht genau die Person sein, die ich suche, sondern die Person muss 80% oder 70% mitbringen von dem, was ich suche.
Genau, also die Flexibilität vom Arbeitgeber tut das Ganze beschleunigen. Und unsere Erfahrung ist, dass das eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man mit klarer Diskussion, was braucht ihr jetzt wirklich genau, dass man den kann das beschleunigen und auch schneller abschliessen. Und so eine Durchschnittszahl, die ich so in meinen letzten fast 20 Jahren habe, ist so 3,4 Monate. Eben, darum ich sage, man muss mit dem Höchste rechnen und es wird meistens nicht so lang gehen, aber man darf nicht überrascht sein, wenn es dann wirklich so lang geht.
Vielleicht dort noch eine ergänzende Frage dazu, weil das finde ich super spannenden Ansatz, den du auch verfolgst. Wenn du sagst, eben, die Person oder das Arbeitgeber muss sich die Flexibilität mitbringen, nicht einen fixfertigen Projektleiter, Bauleiter, was auch immer, einstellen, sondern eben jemandem die Chance geben, weiterentwickeln. In welchem Bereich, wenn wir jetzt im Kontext Bau bleiben, sagst du, kannst macht Sinn, als Arbeitgeber Abstrich zu machen? Und wo sagst du, hey, weißt du, also dort musst du bei deinen Forderungen oder dort ist es wichtig, dass die Person die Grundqualifikationen mitbringt?
Also jetzt im Bau ist natürlich klar, beim Bauingenieurwesen musst du gewisse Fachkompetenzen mitbringen. Das kannst du nicht weg vom Tisch wischen. Und jetzt in der Statik ist es sicher viel kritischer. Also in der Statik darfst du keinen Abstrich machen bei gewissen Grundvoraussetzungen und gewissen Projekten, die Person schon durchgeführt hat. Wenn man jetzt in die Projektleitung geht, dann kann man eher sagen, klar, die Person kann eventuell mal Junior-Projektleiter gewesen sein. Dann kann man es dann wagen, aber man muss eine Begleitung haben. Also, ich glaube sowieso, bei jeder Rekrutierung musst du jemanden haben in der Firma, der die Person an Bord holt und als Götti begleitet. Und dann kann man Abstrich machen in Abhängigkeit von der Person, die die Person begleitet. Ich meine, ich will jetzt nicht von Anfang an sagen, man kann immer Abstrich machen, aber es lohnt sich, mit dem Konzept an die Sache ranzugehen. Und ich meine, man darf auch die Leute nicht überfordern, weil es gibt wirklich Disziplinen, die einem dann schlaflose Nächte machen als Mitarbeiter. Ich meine, Projektleitung von einem Grossprojekt, das man noch nie gemacht hat, das, ja, da würde ich jetzt auch nicht gerade nur einen Junior einstellen. Aber ich würde eben die Leute rechtzeitig an Bord holen. Ich würde diesen Leuten einfachere Aufgaben geben und dann so dran anführen. Das ist eigentlich der Ansatz. Und so kommt man auch viel weniger dann in die Problematik, dass wenn es dann ein Jahr geht. Ja, man muss es ja dann gleich lösen. Oder? Und bei dem Jahr muss ich vielleicht relativieren, das geht dann wirklich um ganz spezielle Führungspositionen, ganz spezielle Projektleitungspositionen. Ist vielleicht ein bisschen zu krass gewesen.
Letzte Frage zu dem Teil, bevor wir nachher dann vor allem auch noch ein bisschen zu deinem Engagement kommen für den Ingenieurberuf. Wenn du in einem Geschäftsführer, in einem CEO oder auch in einem HR-Leiter, HR-Leiterin einen Rat mit auf den Weg geben würdest, was wäre dein wichtigster Tipp für eine erfolgreiche Rekrutierung von einer technischen Fachkraft?
Also mein Tipp wäre, wirklich bevor es zu spät ist, Kontakt aufnehmen zu einer Personalrekrutierungsfirma. Weil wir haben auch schon ein paar Mal erlebt, dass das nachher für die Person, die zu lange gewartet hat, sogar die Stelle in Gefahr war. Also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber es gibt wirklich Schlüsselstellen, wenn man die nicht mehr besetzen kann, dann hat man selber ein Problem. Und ich will jetzt niemandem zu nahe treten aus dem HR. Die HR-Menschen sind ja begabt, für dass sie ganz in vielen Firmen können Erfolg haben können. Aber in der heutigen Zeit, wo die Profile so schwierig sind zum Vertan, haben, glaube ich, viele HR-Leute auch Mühe, zum Wissen, wie man muss dann, oder wie man ein Dossier muss lesen, wo eben nicht 100% erfüllt. Also eben mein Rat ist, gehen rechtzeitig gehen Unterstützung holen, weil sonst ist es so die letzte Rekrutierung.
Ja, das war es mit dem ersten Teil zum Thema Recruiting von Ingenieuren mit dem Daniel Löhr. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast schon ganz viel Wissen für das Recruiting von deinen Ingenieuren können mitnehmen. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar oder eine Bewertung von dem Podcast freuen. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du den Podcast würdest abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei bist. Weil das nächste Mal, nächste Woche, kommt dann der Teil 2. Wieder mit dem Daniel Löhr. Bis dahin, alles Gute und tschüss.